Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer im Netz. Wir treffen uns heute zum zweiten Mittostpodium. Wir haben das Thema Kosovo-Krieg, 10 Jahre danach. Wie erinnert sich die Region? Dazu begrüße ich ganz herzlich 4 Gäste an 3 Orten. Und zwar ist das zunächst mal Sandra Topalowski in Belgrad, in Serbien. Hallo.
Hallo.
Das ist Artan Begoli in Tirana in Albanien.
Ja, hallo.
Und Timo Perabo und Verena Knaus in Pristina im Kosovo. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und möchte kurz nochmal darauf eingehen, was wir uns heute fragen. Der Kosovo-Krieg war 1999 ein Einschnitt in der deutschen auswärtigen Politik auf jeden Fall. Es war natürlich auch ein Einschnitt für die NATO, es war natürlich auch ein Einschnitt für das Jugoslawien und für den Kosovo und die ganze Region. Der Krieg hat wesentlich weniger Reaktionen hervorgerufen in Deutschland als zum Beispiel die Aufrüstungsdebatte der 80er Jahre. Damals haben Hunderttausende gegen die Stationierung von Raketen demonstriert. Als dann aber wirklich zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Flugzeuge wieder Bomben geworfen haben und noch dazu auf dem Balkan, wo man schon im Zweiten Weltkrieg als kriegführende Macht unterwegs war, da war das Einverständnis, auch wegen der Hintergründe dieses Krieges, relativ groß und der Protest war relativ leise. Das war die Situation in Deutschland. Vor Ort war natürlich die Perspektive eine ganz andere. Und wir möchten die Möglichkeiten dieses Formats mit Leuten an ganz unterschiedlichen Stellen, die ganz unkompliziert zusammengeschaltet werden, ausnutzen und versuchen, die verschiedenen Perspektiven aus dem Kosovo, aus Serbien, aus Albanien, aus Deutschland zusammenbringen und die Frage beantworten, wie die Region sich an diesen Krieg erinnert. Dazu haben wir Timon Parabo unter anderem hier. Er ist Kulturmanager in Pristina und er hat vor kurzem das Projekt Orte der Erinnerung, Erinnerungen Orten, durchgeführt. Das war ein Projekt ziemlich genau zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen. Wer hat denn daran teilgenommen und was waren die Ergebnisse in Bezug auf unsere Frage heute?
Ja, das war ein Projekt, an dem jeweils 4 Kunst- und Sozialwissenschaftsstudenten aus Tschechien, Kosovo und Deutschland teilgenommen haben. Und es ging darum, zu untersuchen, wie an Orten in diesen Ländern, in denen Krieg und Vertreibung das Leben geprägt und verändert hat, an diese Zeit erinnert wird. Natürlich liegt Krieg in Deutschland und Tschechien schon ein ganzes Stück weiter zurück. Aber trotzdem haben wir uns eben auch dort vergleichend diese Frage gestellt. Und eben die 12 Teilnehmer haben dann gemeinsam unter anderem Orte wie Dresden, Theresienstadt, Pristina und andere eben besucht. Und eben immer wieder sich gefragt, welche Formen des Erinnerns an Krieg finden wir hier. Und im Kosovo kam dazu, dass dadurch, dass da die Debatte über wie schauen wir zurück noch nicht lange währt und auch erst vorsichtig stattfindet, haben wir selber, also da gibt es nicht so viele Möglichkeiten sozusagen darüber nachzulesen und deswegen haben wir mit Vertretern von Opferverbänden, Menschenrechtsaktivisten, Politikern und Künstlern darüber gesprochen und haben sie gefragt, wie sie persönlich den Krieg erinnern, wie sie öffentliche Formen des Gedenkens wahrnehmen und welche Formen sie sich wünschen.
Welchen Eindruck hat denn die Form der Erinnerung in Deutschland und in Tschechien auf die Kosovo-Teilnehmer gemacht?
Ich muss dazu sagen, dass tatsächlich diese Untersuchung in einem viel gründlicheren Form im Kosovo stattgefunden hat als in Deutschland und in Tschechien. Aber der erste wichtige Eindruck war, dass in Deutschland und Tschechien Erinnern viel institutionalisierter stattfindet. Also dass der Staat als ein Organisator, aber auch ein Monopol der Erinnerung eine deutlich größere Rolle spielt, als das im Kosovo der Fall ist.
Das möchte ich eigentlich an Sandra Topalowski weitergeben mit der Frage, wie ist denn die Rolle des Staates in Serbien, was das Erinnern angeht? Es ist ja keine ungebrochene Geschichte. Nach dem Kosovo-Krieg, einige Zeit später, ist Milosevic gestürzt worden. Und heute ist es eine ganz andere Situation. Kümmert sich der Staat um das Erinnern an diesen Kosovo-Krieg oder den Krieg der NATO gegen Serbien, wenn man so will? Und welche Rolle spielt er dabei?
Also wir hatten jetzt diese 10 Jahre nach dem Kosovo-Krieg und wir hatten auch viele Veranstaltungen, die dazu dienten oder dienen sollten, dass wir das nicht vergessen. Also die Meinungen darüber sind im Prinzip gespalten. Der Staat gibt sich Mühe oder tun alles weiter, dass wir auch in unserer Geschichte und auch in der Zukunft das nicht vergessen. Und denken überhaupt, dass das wichtigste Ziel eigentlich, was das Ziel von der Bombardierung wurde, nicht erreicht wurde. Und das präsentieren wir auch in der Öffentlichkeit. Dass eigentlich, wie die Serben das finden, dass eigentlich das Ziel war, dass der Milosevic gestürzt würde und dass das gar nicht durch die Bombardierung getan wurde, sondern einfach später durch diese demokratische Wahlen und zivilen Widerstand von der Seite der serbischen Bevölkerung passierte.
Ich habe gerade heute wieder gelesen, dass ja dieser Stealth-Bomber, das heißt diese wahnsinnig teure Kriegsmaschine, die erstmals im Krieg der NATO gegen Serbien damals abgeschossen worden ist, dass das Wrack immer noch in Serbien, in Belgrad ausgestellt wird. Ist das so? Und ist das ein Ort, wo man hingeht und wo man dann von serbischer Seite oder von serbischer nationalistischer Seite stolz ist, dass man mit den einfachen Partisanenmitteln es der großen NATO gezeigt hat? Oder was für Gefühle herrschen davor?
Also die Serben, wir sind ein Volk, ja, mit viel Humor. Und wir würden eher sagen, dass es ein Zufall war, dass überhaupt diese Flugzeuge getroffen wurden oder so. Was man in Belgrad sehen kann, aber es ist überhaupt keine touristische Attraktion, das ist diese zerstörte Gebäude. Von diesen Bäumen, also Bomben weiß ich nicht jetzt Bescheid, dass sie irgendwie ausgestellt sind oder so als Attraktion dienen, aber diese zerstörten Gebäude kann man im Stadtzentrum noch immer sehen und ich fahre an denen jeden Tag vorbei.
Okay. Arthan, die Frage nach Tirana, nach Albanien. Dort hat der Krieg ja nicht stattgefunden. Das Land ist natürlich sehr stark hineingezogen worden durch die großen Flüchtlingsströme. Du bist genauso wie Sandra im Jahrgang 1981, das heißt, bei Kriegsausbruch warst du 18 Jahre alt und hast sicherlich auch andere Wünsche, Träume und Probleme gehabt damals. Aber wie wurde aus der Tirana albanischen Sicht dieser Krieg verfolgt? Was hat man darüber gedacht und vor allen Dingen, was denkt man heute über diesen Krieg? War das jetzt auch ein Thema?
Ja, vor dem Krieg war in Albanien auch nicht so viel von Kosovo zu hören. Auch in unseren Büchern zum Beispiel zur Schule, ich war damals im Gymnasium, in 4. Klasse, war nicht so viel über Kosovo erzählt. Plötzlich gab dieser Krieg im Jahr 99 und wir wurden überstürmt von der Vielzahl von Flüchtlingen. Damals die Information bei uns war nicht so groß, aber das meiste Information ist von der internationalen Medien gekommen. Und vieles auch persönlich, also mit der persönlichen Kontakt mit kosovarische Flüchtlinge, die ihre Geschichte erzählt haben. In diesem Krieg waren die Albaner persönlich nicht selber getroffen, aber diese Verbindung, dass albanisch Stammende da vertrieben werden, nur weil sie albanische Stammung haben oder eine verschiedene Religion haben, hat auch so ein gewisser Hass, also hier auch in Albanien. Von der internationalen Seite wurde die albanische Politik als verbindlich gezeigt. Vielleicht hat damit zu tun, dass Albanien auch nicht so stark in Außenpolitik war und ziemlich inaktiv und hat gewartet, dass die Internationalen den Job tun, sozusagen.
Mhm. Die Albaner haben ja jetzt ja gerade eine neue Regierung, ein neues Parlament gewählt. Hat in der Kommunikation, in der Wahlkampfauseinandersetzung die Außenpolitik, eventuell der Gedanke von Großserbien oder auch der Kosovo-Krieg, die Befreiung Kosovos, wie man es ja von da aus sehen könnte, hat das da eine Rolle gespielt?
Nein, überhaupt nicht. Die albanische Regierung befürchtet auch diese Stellung, weil möchte keine nationalistischen Gefühle fördern sozusagen. Andererseits wird viel getan, zum Beispiel werden Autobahnen gebaut, die Tirana mit Kosovo schneller verbinden sollen, und Hafen werden an die kosovarische Regierung vergeben, und mit diesen Themen wurde eigentlich in Wahlen gegangen, also mit diesem.
Und das gab auch keine Polarisierung zwischen nationalistischen Kräften auf der einen Seite, die eher für ein Großalbanien sind, oder denen, die eher die andere Richtung vertreten?
Nein, in Albanien ist momentan klar, auch in Außenpolitik, dass Kosovo sozusagen ein eigenes Land werden soll und das mit multiethnischen Gruppen zusammenleben sollte.
Vielen Dank. Verena Knaus, Sie sind leitende Analystin des ESI-Büros in Pristina. ESI ist die European Stability Initiative, ein Think Tank, ein Netzwerk von Wissenschaftlern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, der regionalen und internationalen Politik Expertise zur Verfügung zu stellen, um in Sicherheitsfragen, in Fragen der regionalen Entwicklung auf einer besseren Grundlage Entscheidungen treffen zu können. Können Sie mir die Frage beantworten, welche spezielle Rolle spielen Mythen und welche spezielle Rolle spielt insbesondere auch Geschichtspolitik in der Region?
Also in der ganzen Region hier, so wie das auch in Europa überall anderswo der Fall ist, spielen sowohl Mythen, also nationale Mythen, eine Rolle in der Identitätsbildung. Und das ist ein Prozess, der natürlich in anderen Ländern in Europa früher begonnen hat und in einem anderen Stadium sich befindet. Also dort gibt es keine umstrittenen Mythen mehr, so wie es hier im Balkan noch der Fall ist. Dort hat jeder Staat sozusagen sich seine eigene Geschichte schön zurechtgelegt und sich in einer oder anderen Form mit den Nachbarn abgestimmt, was sozusagen, wo man übereinstimmt und welche nationale Helden wie dargestellt werden können. Das ist ein Prozess, der hier im Balkan, in den Ländern, die aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangen sind, und auch andere Länder in der Region, der noch im Prozess ist. Ich habe das einmal ganz sozusagen poniert von einem griechischen Wissenschaftler an einer Universität in Griechenland gehört, als ich dort geforscht habe über die griechische Identität, insbesondere in Bezug auf das Hinterland im Balkan, in Bezug auf Türkei als Nachbar oder Feind. Und er hat das auf den Punkt gebracht und gemeint, naja, das große Problem im Balkan ist, dass wir uns eben noch nicht geeinigt haben. Wir haben uns die Geschichte noch nicht aufgeteilt. Und dementsprechend gibt es noch den Streit eben, der zwischen Griechenland und Mazedonien herrscht, wer sich Mazedonien nennen darf, oder die Diskussion über wem Kosovo gehört, die Diskussion über wie auch immer, wer sozusagen die größeren Helden in der Vergangenheit oder die größeren Feinde in der Vergangenheit sind. Und das ist ein Prozess, der eben noch weiterläuft, der einfach mit Identitätsstiftung und Staatsbildung eng zusammenhängt. Und gerade hier im Kosovo sieht man das ganz stark, dass man hier versucht, gerade in den letzten 10 Jahren, also seit dem Ende des Krieges, die Identität, die mit dem Kosovo verbunden ist, also eine eigene kosovarische Identität, die zwar der Albaner natürlich auch eng verbunden ist mit dem Gefühl, Albaner zu sein, aber zugleich Albaner im Kosovo und nicht Albaner in Albanien und nicht Albaner in Mazedonien oder Albaner in Südserbien oder Montenegro zu sein, dass das ein Prozess ist, der ad hoc läuft. Überall in den Orten und Dörfern und Gemeinden werden Denkmäler aufgestellt. Man erinnert sich an den einen oder anderen Kriegshelden, an den einen oder anderen, an das eine oder andere Ereignis. Man diskutiert hier auch in Pristina über die Sprache, die hier gesprochen wird, die anders ist als in Albanien. Es gibt eine kleine, aber doch sehr lautstarke Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass man den Dialekt Geg, der hier im Kosovo gesprochen wird, dass man den zur Schriftsprache erhebt und sich damit absetzt vom Toskischen, das in Albanien gesprochen wird und bis dato als Schriftsprache für alle Albaner gilt. Also das ist ein Prozess, der einfach derzeit stattfindet und der sehr interessant ist zu beobachten. beobachten. Und vielleicht auch kurz möchte ich aufgreifen ein Thema, das angesprochen wurde vorher, diese Idee von Großalbanien. Ich muss da, glaube ich, ganz provokant sagen, es ist eine Idee, die immer im Ausland diskutiert wird und dort oft sozusagen als Angstmacher verwendet wird und sehr oft verwendet wurde auch als Gegenargument gegen eine Unabhängigkeit des Kosovos. Im Kosovo selber und in Albanien selber ist es kein politisches Thema. Also weder in einem letzten albanischen Wahlkampf noch hier im Kosovo ist es ein Thema, das sich irgendeiner der Politiker wirklich zu eigen macht, um damit Stimmen zu gewinnen. Man ist viel zu sehr beschäftigt, Albanien selber sozusagen zu organisieren und den Kosovo als neuen Staat auf die Beine zu stellen. Und da ist gar kein Platz eigentlich mit dieser um diese Diskussion über Großalbanien. Man fühlt sich eng verbunden, man baut, wie auch eben mein Kollege aus Tirana gesagt hat, man baut Straßen. Zum ersten Mal ist man sich auch wirklich nahe, weil man gegenseitiges Fernsehen sieht, weil alle hier in Pristina über Satelliten jetzt die Wahl in Albanien wirklich hautnah mitverfolgen. Man nimmt an gegenseitigen Talkshows teil, man besucht sich, man überlegt wirtschaftliche gemeinsame Projekte, Hafen, Straßen und so weiter. Aber das ist nicht anders als die engen Beziehungen, die auch zwischen Deutschland oder Österreich existieren oder zwischen Österreich und Italien, und trotzdem ist die Identität ganz klar abgegrenzt.
Da möchte ich nochmal einhaken. Timon Perabo hat ja eben schon gesagt, dass ein Riesenunterschied ist zwischen den 10 Jahren Zeitspanne, die man jetzt auf den Kosovo-Krieg zurückblickt, und den 60 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, diese vollkommen blutjunge Identität des Kosovaren ist ja noch überhaupt nicht richtig ausgebildet. Was ist Ihr Eindruck, wenn es gelingt, eine kosovarische Identität, die zum Kosovo als Staat dann hinzukommt, auszubilden, ist das in der Tendenz etwas, wo in der Zukunft, wirklich in 20, 30 Jahren, vielleicht sich auch die im Kosovo immer noch lebenden Serben wiederfinden können, oder geht das eher auf eine Spaltung zu?
Also auf eine Spaltung geht es nicht zu, zumindest sieht es nicht danach aus. Es würde nur dann auf eine Spaltung hinzugehen, also wenn wir jetzt von Spaltung reden, reden wir nur vom nördlichen Teil des Kosovos, wenn das wirklich die explizite Politik Belgrads ist und wenn dem nichts entgegengesetzt wird. Aber derzeit ist das nicht der Fall, und es ist auch ganz klar, dass von internationaler Seite überhaupt kein Interesse besteht, es darauf ankommen lassen zu wollen. Der Testfall natürlich, oder ich würde sagen, der große Test für den Kosovo wird es sein, ob der Staat es schafft und ob die Gesellschaft es schafft, wirklich eine Identität aufzubauen, die kosovarisch genug ist, dass sich darin auch wirklich all die Minderheiten, die Serben, die Bosniaken, die Türken, die Gorani, Roma, Aschkali und andere, die hier leben, dass sie sich darin widerspiegeln können, dass sie sich darin finden. Das ist derzeit nicht der Fall, weil derzeit der Kosovo im öffentlichen Diskurs und in der Identität natürlich sehr stark mit albanischer Identität verbunden ist. Und man immer wieder unterscheidet, also Albaner, wir und die Minderheit der Serben, die anderen, die Bosniaken, die Roma und so weiter. Ich glaube, das ist derzeit natürlich vielleicht, weil es so frisch und jung ist und weil man auch aus internationaler Sicht immer wieder diesen Diskussionen, also Mehrheit, Minderheit, Minderheitenrechte, Dezentralisierung, Minderheitenschutz, dass das immer im Vordergrund steht. Natürlich aus erklärlichen Gründen, weil ist weiterhin eine wichtige Priorität. Ich glaube, aber ich bin optimistisch, dass in den nächsten Jahren, wenn der Staat Kosovo wirtschaftlich sich auf die Beine stellt und wirtschaftlich wächst und wirklich in die europäische Perspektive integriert wird und wirklich auch immer mehr Themen, die heute dominieren, zurückfallen und man immer mehr über Bildung diskutiert, über Kultur, über andere Probleme als heute, dass dann immer mehr sich eine kosovarische Identität herausbilden kann. Und dass die natürlich umso stärker wird, wenn der Staat Kosovo ein Erfolgsmodell ist. Und dass sich darin dann auch Serben und andere widerspiegeln können. Es ist auch heute schon der Fall, dass Serben, die im Kosovo leben, wenn sie nach Serbien kommen, dass sie dort wegen ihrem Akzent oder wegen ihren Referenzwerten dort zum Teil als Schiptari beschimpft werden, also als Albaner, ja. Und eigentlich auch zwischen zwei Stühlen sich befinden. Also hier werden sie als Serben und als die anderen wahrgenommen, und auch dort werden sie nicht ganz für Serben wahrgenommen. Aber das ist die derzeitige Realität. Ich bin optimistisch, dass wenn mit internationaler Hilfe die Wirtschaft, und das ist eigentlich das Kernstück und die Kernherausforderung für den Kosovo, wenn die in 15, 20 Jahren eine funktionierende europäische Wirtschaft ist, die in der Region mithalten kann und sich langsam auch eine Nische in Europa aufbaut, dass dann die Frage der Identität eine viel leichtere ist.
Die Frage würde ich gerne jetzt wieder nach Serbien zurückspielen zu Sandra Topalowski. Ich habe eben schon gesagt, Jahrgang 81, du warst 18, als der Krieg war. Das heißt, du bist eigentlich in deinem Erwachsenenleben mit der Tatsache schon aufgewachsen, dass Kosovo zumindest militärisch, administrativ von Serbien abgetrennt ist. Wenn du jetzt die Rede hörst von der kosovarischen Identität und auch die Träume und Ambitionen und Visionen aus dem Kosovo eben einen eigenständigen Staat zu haben und mit diesem auch in die Europäische Union irgendwann aufzugehen, ist das für dich und deine Generation ein Aufreger? Und antworte vielleicht nicht nur aus deiner eigenen Perspektive, sondern vielleicht auch aus der Perspektive von Leuten, die weniger internationale Erfahrung vielleicht haben als du.
Ja, also das ist ein spannendes Thema, also Kosovo und die als selbstständige Staat. Es war auch immer die Rede von Kosovo. Ich weiß, auch in den 80ern war es immer wieder Rede über Kosovo und dass ich diesen Staat noch immer wieder trennen wollte. Und das ist überhaupt jetzt kein neues Thema, wo wir sagen, okay, jetzt ist nach der Bombardierung, es hat es angefangen. Sondern auch in den 80ern, das war die Politik von Milosevic, so dass wir nie so frei von diesem Thema waren. Im Prinzip, die Stimmung hier in der Bevölkerung ist auch wieder geteilt. Und zwar gibt es die Meinungen sind wieder darüber gespalten. Meine Generation und Jugendliche eigentlich fühlen sich nicht besonders gut oder ziemlich unangenehm, wenn man sagt, okay, dass Kosovo jetzt ein selbstständiger Staat ist. Viele von unserer Generation waren gar nicht da, aber wir haben auch in der Geschichte gelernt, also in der Schulen, wir wissen, was Kosovo für uns Bedeutung hat, also das war dieser Kosovo-Feld und die Kriege, wo wir dann Serbien ja gegen Türken gewehrt haben. Und finden wir nicht gut, oder wenn man so sagt, viele von meinen Freunden fühlen sich auch beleidigt und sind sehr aufgeregt, weil das ist eine Gegenfrage, wie würden sie sich fühlen, wenn man einen Teil ihres Landes einfach wegnimmt und sagt, okay, jetzt sind wir selbstständig. Andererseits denken wir, dass es jetzt irgendwie auch keine Lösung ist, dass das Konflikt weitergeht und wir finden auch, wir als Volk können wir nicht so viel tun, um Kosovo zurückzugewinnen oder sowas, so denken wir, man muss einfach weitergehen und schauen, wie man diesen Konflikt am besten lösen kann.
Also eher eine realistische Herangehensweise auch. Mhm. Die Frage des nach hinten Schauens hat ja auch immer etwas zu tun mit dem nach vorne Schauen. Und da gibt es ja ein verbindendes Element, nämlich die Schwierigkeit für alle, insbesondere für die junge Generation, sich mit Europa tatsächlich ganz praktisch zu verbinden, was ja schon bei der Visa-Beantragung anfängt. Artan, du arbeitest jetzt in der Botschaft, aber eben im Kulturbereich, deswegen kann ich dich auch einfach als jungen Albaner ansprechen und du hast sicherlich auch viel Kontakt in deinem Freundes- und Bekanntenkreis oder bei deinen Partnern, mit denen du zusammenarbeitest. Wie wird die Schwierigkeit eigentlich gesehen, bei Europa anzudocken, mit Europa in Verbindung zu treten und gleichzeitig gibt es ein Gefühl von Ärger, wovon ich gehört habe, dass noch immer die Hürden sehr hoch sind, um einfach nach Europa zu reisen, um sich umzuschauen, um dort vielleicht zu studieren oder auch einfach einmal im Urlaub eine Tour durch Deutschland, Frankreich und England zu machen. Ist das ein Thema, was hinreichend gelöst ist, oder ist es immer noch ein Problem, wo man eigentlich mal richtig dran gehen müsste? Aus der Sicht von jungen Albanern in Tirana, meine ich jetzt.
Ja, der regierende Visa in Albanien ist auch so, wie auch vorher, problematisch. Aber langsam öffnet sich auch Europa in Albanien. Also die Leute, die im Ausland gehen, auch Jugend, hätten vielleicht vor einigen Jahren keine Chance, aber jetzt ist es leichter, so ein Visum zu bekommen oder einfach für Tourismus nach Europa zu reisen. Das hat vielleicht auch mit der Glaubwürdigkeit des Staates in Albanien, das sich immer verbessert. Auch in diesem Wahlkampf zum Beispiel war immer der Rede, wer also die Visafreiheit gelingt, welche Partei macht das Beste in ihrem Mandat, um die Visafreiheit zu bekommen. Es ist sicher, dass die ganze Region in Europa integriert wird, früher oder später. Albanien, Kosovo, Serbien, alle haben eine europäische Zukunft. Man muss nach vorne schauen und die Probleme lösen, die nicht so schwer sind zu lösen. Man muss sich akzeptieren und ich glaube, Europa ist da für uns alle und ich denke auch für Albanien wird so ein Jahr dauern, dann werden wir auch ein Teil von Europa sein.
Timon, ich möchte die Frage gerne auch nochmal an dich stellen und natürlich aus der Perspektive beantwortet von den jungen Kosovaren, mit denen du arbeitest. Ist dort die Stimmung so, dass Europa sich öffnet oder hat man nach wie vor das Gefühl, dass Europa sich abschottet?
Es herrscht doch noch ein sehr starkes Gefühl der Abschottung vor. Gerade wenn sozusagen die Erfahrungen heute oder die Möglichkeiten heute kontrastiert werden mit dem, was einmal war. Also zumindest während des Krieges haben sehr viele das Land verlassen, waren auch sehr viele in Deutschland. Und die Generation davor hatte natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, nach Europa zu gehen und hatte mit dem jugoslawischen Pass einen Pass, mit dem man sogar noch einfacher reisen konnte als teilweise mit dem deutschen. Also wer zwischen Ost- und West-Berlin sich hin und her bewegen, frei hin und her bewegen konnte, konnte das nur oder besonders gut mit dem jugoslawischen Pass. Heute ist die Situation eben genau umgekehrt. Es gibt genau vier Länder, in die Kosovaren ohne Visum reisen können. Das ist Mazedonien, Albanien, Montenegro und die Türkei. Und in alle anderen Länder sind die Grenzen sehr hoch gezogen. Besonders schwierig ist es insbesondere jetzt seit der Unabhängigkeit nach Bosnien und Serbien zu reisen, aber eben auch in alle Schengen-Staaten. Absurderweise ist im Kosovo die Frage der Identität und die Frage des Visums oder der Visafreiheit gerade ein eigenartiges Verbindung miteinander ein, und zwar in der Form, dass nach der Unabhängigkeit ein kosovarischer Pass der Republik Kosovo ausgestellt worden ist, in dem Land, im ganzen Land plakatiert wurde, ich habe einen Pass, ich habe eine Identität, also irgendwie das sehr eng miteinander verknüpft worden ist. Und jetzt aber Kosovo in der Debatte, für welche Länder auf dem Balkan Visa-Erleichterungen oder sogar der Wegfall von Visa ermöglicht wird durch die Europäische Union, Kosovo ganz draußen ist, weil es noch ein junger Staat ist, weil einige europäische Länder diesen Staat noch nicht anerkannt haben. Also es droht in gewisser Weise Kosovo so eine Art schwarzes Loch zu werden, sozusagen der einzige Fleck, aus dem man sich nicht wirklich wegbewegen kann. Aber es gibt eben die Möglichkeit nach wie vor für Kosovaren einen serbischen Pass zu beantragen. Serbien beansprucht ja nach wie vor, dass Kosovo Teil Serbiens ist und in dieser konsequenten Haltung stellen sie eben auch allen Menschen im Kosovo einen serbischen Pass aus. Und jetzt sieht es so aus, als ob ab dem kommenden Jahr eben für serbische Bürger Visumfreiheit für den Schengen-Raum herrschen wird. Und das könnte wiederum dazu führen, dass diejenigen, die gerade ihren serbischen Pass abgegeben haben und sich den albanischen geholt haben, wieder oder zumindest in dieses Dilemma geraten, will ich nun irgendwie meine kosovarische Identität, wie es mir mit dem Pass suggeriert wird, oder will ich eben Europäer sein, und nach Europa reisen können, und das geht dann eben nur mit dem serbischen Pass.
Danke für diesen Einblick in die ganz praktischen Schwierigkeiten für Kosovaren auch in Europa zu reisen. Das ist natürlich eine spannende Frage, wie das wird. Ich möchte die Frage zur Vollständigkeit halber auch nochmal nach Serbien zurückgeben an Sandra Topalowski. Sandra die Identität auch als junge Europäer kann ja nicht so stark ausgeprägt sein, solange die große Mehrheit der unter 30-Jährigen in Jugoslawien noch nie die Möglichkeit hatte, tatsächlich durch Europa zu reisen. Ist das etwas, was jetzt mit Optimismus gesehen wird, oder ist man nach wie vor sehr skeptisch, ob Europa neue Mauern aufbaut?
Also, wir, meine Generation ist so erwachsen mit eigentlich dieser Einstellung, dass wir dann immer mit dem Visa reisen müssen und immer ein Visa beantragen müssen. In der letzten Zeit gibt es viel mehr Rede davon, dass wir dann die Visa dann abgestellt werden und dass wir dann frei sich bewegen dürfen in Europa. Ich finde, dass meine Generation jetzt ziemlich skeptisch gegenüber ist und gegenüber diesen neuen Ideen, und wir finden, also es ist nur Labern und es passiert nichts. Deswegen sind wir überhaupt, haben wir keine Hoffnung, dass etwas bald passiert und dass wir jetzt uns frei bewegen dürfen oder so frei reisen können. Im Prinzip gibt es immer mehr Angebote für junge Leute und man versucht es mit ausländischen Stipendien irgendwie oder durch irgendwelche Organisationen zu schaffen, dass man mehr reist und dass man mehr im Ausland Zeit verbringt, aber es geht sehr schwierig.
Also hier ein skeptisches Schlusswort sozusagen aus Serbien, was den Blick in die Zukunft angeht und die Visafrage. Da ist sicherlich von europäischer Seite, wenn das Angebot der europäischen Perspektive für die gesamte Region ernst gemeint ist, noch viel nachzuarbeiten. Ich bedanke mich an dem Punkt bei allen Gesprächsteilnehmern, bei Verena Knaus und Timon Perabo aus Pristina in Kosovo, bei Artan Begoli in Tirana in Albanien und bei Sandra Topalowski in Belgrad in Serbien. Vielen Dank und Grüße in alle Richtungen.
Danke, tschüss. Ja, danke.